Und wieder ist es Zeit für Geschichte, zu Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt sie Harald Asel. In der kommenden Woche zeigt der Kalender den 8. Mai, ein Datum zweierlei historisch. Vertraut ist uns das offizielle Ende des Zweiten Weltkrieges mit der Unterzeichnung der Kapitulationserklärung durch die Spitzen von deutschem Heer, Marine und Luftwaffe kurz nach 0 Uhr in der Nacht zum 9. Mai in Berlin-Karlshorst. Wir kommen darauf zurück. Der 8. Mai ist aber auch der Tag, an dem vor 75 Jahren die Mitglieder des Parlamentarischen Rates mit großer Mehrheit das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland beschlossen. Zwei Wochen später trat es in Kraft.
Wir kommen zur Abstimmung. Die Erklärungen zur Abstimmung können nachher abgegeben werden. Ich bitte, die Namen zu verlesen, Herr Stock. Ich bitte die Abgeordneten bei der Stimmabgabe, sich zu erheben.
Dr. Adenauer?
Ja.
Bauer?
Ja.
Dr. Becker?
Nein. Meine Damen und Herren, das Grundgesetz ist mit 53 Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen angenommen worden.
So die Übertragung aus der Pädagogischen Akademie in Bonn. Vorausgegangen waren Monate intensivster Beratung, bei denen vor allem die Frage, wie föderal soll der neu geschaffene Staat sein, umstritten war. Zwischen starker Zentralisierung, dafür war unter anderem die SPD-Spitze, und weitgehender Autonomie der Länder, hier machte sich Bayern stark, reichte die Bandbreite der Meinungen. Und auch die Frage, ob wirklich die Gleichberechtigung von Mann und Frau ein Artikel des Grundgesetzes werden sollte, war umstritten, übrigens auch unter den vier Müttern der Verfassung. An jenem 8. Mai 1949 sprach der spätere Bundespräsident Theodor Heuss, FDP, während der dritten Lesung des Grundgesetzes zum Datum vier Jahre zuvor unter anderem:
Ja, im Grunde genommen bleibt dieser 8. Mai 1945 die tragischste und fragwürdigste Paradoxie der Geschichte für jeden von uns. Warum denn? Weil wir erlöst und vernichtet in einem gewesen sind. Darf ich ein persönliches Wort sagen? In diese verwirrte Seele fiel damals plötzlich die Erinnerung an den 9. Mai darauf. Da war der 140. Todestag von Friedrich Schiller. Und es ging mir durch das Gehirn und ließ mich nicht los. Ein kleines Wort von dem Schiller: Stürzte auch in Kriegesflammen deutsches Kaiserreich zusammen, deutsche Größe bleibt bestehen. Wir können hier deutsche Größe nicht beschließen. Beschließen wollen. Dem Schiller war dieses Wort damals die Flucht in das Geistige, in das Unverlierbare, was von politischer Macht unabhängig ist. Wir aber wollen ja wieder Ansätze machen. Nicht zur politischen Macht, ach Gott, zum politisch einheitlich leben können.
Theodor Heuss als Mitglied des Parlamentarischen Rates am 8. Mai 1949 zum Tag der Kapitulation vier Jahre zuvor. Bis ein späterer Bundespräsident Richard von Weizsäcker den neuen Konsens verkünden sollte, der 8. Mai 1945 sei ein Tag der Befreiung gewesen, wird es noch dauern bis 1985. Der frühere Feature-Autor und Hörfunkredakteur des Sender Freies Berlin, Peter Leonhard Braun, Jahrgang 1929, erinnerte sich für die gemeinsam mit dem Fernsehen entwickelte Reihe Berlin Schicksalsjahre einer Stadt an diesen Tag der Befreiung. Er war als 15-Jähriger noch einberufen und an die näher rückende Ostfront geschickt worden.
Ich entschloss mich zu desertieren, weil ich setzte mich abends in einen Zug nach Berlin. Zwischen Posen und Berlin sind 270 Kilometer. Das dauert ungefähr gut 3 Stunden. Wir fuhren 12. Und es war klirrend kalt. Und als ich in Berlin morgens ankam, war ich steif gefroren. Und ich konnte nicht bei meiner Mutter an der Tür klopfen. Ich schlug mit dem Kopf gegen die Tür. Und meine Mutter machte was ganz Tolles. Die nahm mich so, wie ich war, ins Bett und umschloss mich und wärmte mich. Sie taute mich sozusagen auf. Als ich desertiert bin, war mit mir noch ein Kurier aus meiner Sonderkuriertruppe. Den hat die Mutter zurückgeschickt. Die hat sich nicht getraut, ihn da zu behalten. Der kam nicht wieder.
So erlebte Braun, untergetaucht zu Hause in Charlottenburg, die letzten Tage der nationalsozialistischen Herrschaft und die Schlacht um Berlin, die am 1. Mai endete. Und dann waren die Soldaten der Roten Armee da. Und der inzwischen 16-Jährige stand Anfang Mai neuen Gefahren gegenüber.
Ich war dicht hinter meiner Mutter im Hausflur. Und die Russen machten sich also frei, um meine Mutter zu vergewaltigen. Aber meine Mutter war Kneipenwirtin. Die hatte viele Besoffene schon gehandhabt. Sie stieß den Russen vor die Brust und sprang aus der Tür. Und ich nahm sie und verschwand im Keller. Und im Keller, ich kannte jeden Meter im Keller, brachte ich sie zum Seitenhaus rechts, es war am entferntesten, und da gingen wir hoch bis zum Dach. Und da deponierte ich meine Mutter hinter einem Schornstein und ging wieder runter und holte meine Schwester. Und die holte ich auch hoch. Und es wurde Nacht, natürlich war es kalt, und du konntest hören, wie die Russen im Haus die Etagen hochgingen und die Frauen vergewaltigten. Du musst dir das klar machen. Seitenflügel, eine Treppe, ist Familie Sender, Portierfrau mit einer Tochter. Türen eintreten, du hörst sie schreien. Seitenflügel rechts ist Dressler mit Schwester. Du hörst Tür eintreten und schreien. Die kommen immer höher, die Russen. Und ich sitze da oben. Als Junge, mit einer 17-jährigen Schwester und mit einer Mutter. Ich kannte mich ja genau aus. Ich wusste also, wenn sie bis zum Boden kommen, müssen sie den Boden durchqueren und müssen die Leiter hoch durch die Dachluke, um aufs Dach zu kommen. Und ich probierte alles in mir zusammenzunehmen, um mich zu entscheiden, stoße ich den Russen, der aufs Dach kommt, runter oder lasse ich geschehen, was dann geschehen wird. Es war grauenhaft. Sie kamen nicht aufs Dach. Sie kamen bis 4 Treppen und dann guckten sie auf den Boden. Im Boden war Totenstille, da war noch nicht mal mehr eine Maus am Leben, also gingen sie nicht höher. Und dann hatten wir den 1. Mai 1945. Ja, was hast du denn da nun empfunden? Es ist vorbei. Es ist vorbei. Der Krieg ist aus. Das war's. Vorbei.
Peter Leonhard Braun, Jahrgang 1929, über das Kriegsende in Berlin. Hier endeten die Kampfhandlungen bereits am 1. Mai. In der Nacht zum 9. Mai unterzeichneten die Spitzen der deutschen Armee in Karlshorst die Kapitulationsurkunde. Im heutigen Museum Karlshorst wird am Mittwoch mit einem ausgiebigen Programm daran erinnert. Das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.